NDR Info. Redezeit.
Guten Abend, ich bin Andreas Kuhnt. Schön, dass Sie dabei sind. Hier gleich mal unsere kostenlose Servicetelefonnummer zum Mitreden. Es ist wie immer in der Redezeit die 08000 44 17 77. Heute diskutieren wir in Ihrer Redezeit ein Thema, das uns alle mindestens beim Einkauf auf dem Markt oder verstärkt auch in den Supermärkten beschäftigt. Es geht um unser persönliches ökologisches Engagement, also im weitesten Sinn der Kauf von Bioprodukten, die sich ja bekanntlich einer wachsenden Beliebtheit erfreuen. Aber es gibt eine neue Studie, die fördert, sagen wir mal, Zweifelhaftes zutage. Zusammengefasst nämlich, das bisschen Bio bringt gar nichts, vor allen Dingen dann nicht, wenn wir zwar Bio kaufen, aber hinterher erstmal teuer nach Südafrika fliegen. Und wir fragen heute, was hilft eigentlich der Umwelt, was hilft damit auch uns wirklich auf Dauer? Die gerade erwähnte Studie des Umweltbundesamtes, die zeigt unter anderem, wer ein hohes Einkommen hat, der schädigt die Umwelt stärker als Menschen mit weniger Geld. Das gilt auch für die Gutverdiener, die angeblich ein hohes Umweltbewusstsein haben. Die kaufen dann zwar Bio, fliegen aber gerne und oft auch in fremde Länder und fahren häufig mehr als ein Auto und wenn nur eins, dann auch ein großes, besonders großes. Und ja, da ist dann die ökologische Sinnhaftigkeit schnell vergessen. Der Einkauf im Ökomarkt und die Energiesparlampen, die schaffen es nicht, diesen fatalen Zusammenhang von Reichtum oder sagen wir mal besser vielleicht Wohlstand und Umweltbelastung aufzuheben. Beruhigen wir also mit dem sogenannten umweltgerechten Verhalten, mit dem Biokauf, vor allem unser schlechtes Gewissen. Was halten Sie von dieser These?
Ja, ich denke mal, auf das Auto öfter mal zu verzichten, öfter mal das Fahrrad zu nehmen, ist a gesünder und zum anderen umweltfreundlicher. Aber ich glaube, dass das viele Reiche nicht unbedingt machen.
Die haben einen großen Spritverbrauch und das trägt bestimmt nicht zur Umwelt bei.
Also das kann ich mir nicht vorstellen. Weshalb sollen Reiche mehr Umweltverschmutzung machen als die anderen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, wenn ich so aus dem Bauch heraus das sagen soll, kann ich mir schon gut vorstellen, wer reich ist, mehr konsumieren kann, dass er mehr die Umwelt belastet.
Aber es ist natürlich schwer, von seinem normalen Lebensstandard jetzt plötzlich zu sagen, ich verzichte jetzt auf dies, verzichte auf jenes. Das hat man sich ja irgendwie im Laufe des Lebens erworben und hofft, dass man dann auch ein vernünftiges Leben führen kann durch das, was man sich erworben hat. Ne?
Fernreisen, na gut, ich meine, die Leute wollen doch irgendwie weg. Sollen sie alle zu Hause bleiben? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Viele andere denken da auch nicht drüber nach. Genauso wie die Plastiktüten im Meer, das denkt ja auch keiner drüber nach. Oder wenig, sagen wir mal. Das muss einfach allgemein Umdenken stattfinden.
Wie weit ist es ausgeprägt, Ihr Umweltbewusstsein? Darüber wollen wir heute diskutieren, denn wir haben festgestellt, das bisschen Bio, das wir möglicherweise auf dem Markt kaufen oder im Supermarkt, das bringt eigentlich gar nicht viel, weil wir fahren ja noch Auto und wir haben möglicherweise auch keine gedämmte Wohnung. Wir fliegen auch gerne in Urlaub, möglicherweise auch mal nach Südafrika. Alles das sind Widersprüche in sich, die wir heute mal auflösen wollen unter der Telefonnummer 08000 44 17 77. Machen Sie mit bei der Redezeit, sagen Sie uns Ihre Meinung. Vielleicht haben Sie eigene Erfahrungen oder auch Selbstzweifel, nachdem Sie nun von dieser Studie gehört haben. Die ersten Meinungen hat Thomas Christes für uns gesammelt. Und die Studie erstellt hat, wie gesagt, das Bundesumweltamt. Michael Billharz ist Mitarbeiter im Bundesumweltamt und Autor des Buches Keypoints nachhaltigen Konsums. Guten Abend, Herr Billharz.
Schönen guten Abend, Herr Kuhnt.
Fassen Sie uns doch noch mal ganz kurz zusammen, was Ihre Studie jetzt ergeben hat, die aktuelle Studie, die veröffentlicht worden ist in diesen Tagen.
Ja, wir wollten in unserer Studie wissen, welchen CO2-Ausstoß haben unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, wovon hängt dieser CO2-Ausstoß ab. Wir haben dazu 1000 Personen nach Energieverbrauch und nach ihrem Konsumverhalten befragt. Wie wohnen sie? Welche Elektrogeräte haben sie? Welches Auto fahren sie? Wie sind sie unterwegs? Und aus diesen Antworten haben wir dann für jede Person eine CO2-Bilanz erstellt. Und unsere statistischen Analysen bestätigen als zentrales Ergebnis die Vermutung, dass vor allem das Einkommen eine zentrale Rolle spielt. Wer mehr verdient, lebt meist umweltschädlicher. So kann man das zusammenfassen. Wer mehr Geld hat, gibt es auch aus, ganz plausibel. Leider vor allem in den Bereichen, in denen besonders viele CO2-Emissionen entstehen. Also das wären großes Auto, lange Autofahrten, große Wohnung oder großes Haus und natürlich die Fernreisen.
Und das ist ein Problem, das sozusagen mit den Reichen einhergeht. Ist es denn so, dass diejenigen, die weniger verdienen, automatisch jetzt Umweltfreunde sind oder ist denen nur nicht vergönnt, mehr zu konsumieren zum Beispiel?
Eher Letzteres, wobei man sagen muss, es sind statistische Tendenzen. Das heißt, es ist kein Automatismus. Nicht jeder, der reich ist, hat einen hohen CO2-Ausstoß. Denn unsere Studie hat schon auch eine Gruppe von Menschen gezeigt, wo die Ausnahme die Regel bestätigt. Das heißt, trotz hohem Einkommen und mit hohen positiven Umwelteinstellungen ist es diesen Menschen gelungen, eine geringere CO2-Belastung zu verursachen. Und das liegt vor allem daran, weil diese Personen bei den Big Points eines nachhaltigen Konsums bewusste, umweltfreundliche Entscheidungen treffen. Das heißt, energetische Sanierung, Carsharing oder Investitionen in erneuerbare Energien und eben auch die Bio-Lebensmittel, die helfen dann durchaus, diese hohe CO2-Belastung nach unten zu bekommen.
Dana Giesecke ist wissenschaftliche Leiterin von Futur 2 in der Stiftung Zukunftsfähigkeit. Guten Abend, Frau Giesecke.
Einen wunderbaren guten Abend. Hallo.
Was wir gerade gehört haben, deckt sich das mit Ihren Erfahrungen? Und ich will gleich noch eine Frage anschließen. Wenn tatsächlich auch in der Gruppe der sogenannten Wohlhabenden manche sehr bewusst leben und tatsächlich in der Lage sind, ihren CO2-Ausstoß einigermaßen im Griff zu haben, können wir es alle lernen?
Also prinzipiell würde ich sagen, dass jede kleine einzelne Handlung, die nicht Umwelt zerstört und nicht auf Ausbeutung anderer Menschen am anderen Ende der Welt beruht, prinzipiell was bringt. Also jede kleine Alltagsentscheidung, die wir in diese Richtung treffen, hat eine, wenn sie auch noch so klein ist, eine Wirkung in das große Ganze. Man muss sich, glaube ich, davon verabschieden, dass man mit solchen kleinen Einzelhandlungen als einzelner Mensch gleich die ganze Welt retten oder verändern kann. Das stimmt schon. Aber in Summe denke ich, dass die einzelnen Dinge, wenn man einzelne kleine Dinge anders macht, schon das Große und Ganze dann eben auch verändert.
Wir müssen uns ja in irgendeiner Form auf Verzicht einstellen, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir müssen also liebgewonnene Dinge möglicherweise zurückschrauben. Es gibt ja sogar die Forderung, eben tatsächlich Flugreisen möglichst gar nicht mehr zu machen. Zumindest kann man das ja so interpretieren. Ist also sozusagen ein ökologisches Bewusstsein, ein nachhaltiges ökologisches Bewusstsein immer gleich mit Verzicht und damit eben ja auch mit so ein bisschen Verlust der Lebensqualität verbunden?
Nein, leider nicht. Und das ist für mich auch eine der wesentlichen Erkenntnisse dieser Studie von Herrn Billhartz, nämlich, dass ein hohes Umweltbewusstsein nicht unbedingt mit einem geringeren Energieverbrauch einhergehen muss. Also das ist der altbekannte Gap zwischen Wissen und Handeln. Also wenn man etwas weiß, heißt das noch lange nicht, dass man daraufhin seine Alltagsgewohnheiten verändert. Und wenn man zu sich selber sagt, ich will nachhaltig leben, und gleichzeitig, ich will aber dabei auf nichts verzichten, gibt es zwischen diesen zwei Aussagen einfach keine Schnittmenge. Das passt nicht zusammen. So werden wir nicht einen besseren und guten Umgang mit der Umwelt einüben können.
Also wir müssen schon verzichten.
Verzicht lernen.
Einschränkung lernen.
Ich würde sagen, wir müssen uns kulturell umprogrammieren. Und Verzicht ist immer so ein Gespenst, was hochkommt. Alle müssen verzichten. Ich würde sagen, wir sollten uns kulturell verändern. Wir sollten neue Strategien einüben. Wir sollten ein Downsizing, ein mehr Teilen und andere teilhaben lassen einüben. Und ich fand auch aus der Studie heraus einen weiteren Sachverhalt besonders interessant, nämlich dass die reichen Menschen, die also hauptsächlich konsumieren, um Status und Besitz anzuzeigen oder ihren ganz besonderen Lebensstil, dass die in dieser Studie auch als besonders leistungs- und erfolgsorientiert gelten. Also vielleicht sollten wir uns tatsächlich überlegen, arbeiten, leben wir in die richtige Richtung, orientieren wir uns an den richtigen Werten? Diese Frage schließt sich mir dieser Studie eben auch an.
Christoph Balz, politischer Geschäftsführer bei Germanwatch e.V. Guten Abend, Herr Balz.
Guten Abend, Herr Kuhn.
Ja, was können wir tun? Wie können wir sozusagen eine kulturelle Veränderung hinkriegen? Das sind ja immer große Forderungen, die dann da gleich im Raum stehen. Ist das überhaupt realistisch oder müssen wir fatalistisch sagen, wir können sowieso nichts mehr ändern?
Auch zu Fatalismus ist es viel zu früh. Ich möchte aber auf ein paar Punkte kurz eingehen. Wenn Sie sagen, wir müssen verzichten, ich glaube, die Studie zeigt gerade, dass dieses Wir hinterfragt werden muss. Es gibt 10% der reichsten Menschen auf dem Planeten, die 50% der Ressourcen verbrauchen und ungefähr 50% der CO2-Emissionen in die Welt setzen. Es gibt eine Mittelschicht, die mit 40% der Menschen ungefähr 40% weitere Ressourcen verbrauchen. Und es gibt die Hälfte der Bevölkerung auf dem Planeten, die nur 10% an CO2 oder Ressourcen in die Welt setzt bzw. verbrauchen. Und für das Wir, wenn man von Verzicht redet, dann ist wenn von der Mittel- und von der Oberschicht die Rede, aber nicht von 50% der Menschen auf dem Planeten, die oft noch viel zu wenig haben. Das ist ein Punkt. Der zweite ist, dass wir diese Big Points, auf die die Studie dankenswerterweise hinweist, Flugreise, Auto, Wärmedämmung, Ökostrom und vegetarische oder biologische Ernährung, wer das wirklich umsetzt, der kann auch als jemand von der Mittelschicht durchaus Treibhausgase reduzieren. Letzter Punkt, für die dann die 10% reichsten sind, da tritt ein anderer Big Point, der in der Studie noch nicht richtig rausgearbeitet ist, immer stärker ins Zentrum. Das ist die Geldanlage dieser Personen. Das sind die, die viel Kapital haben und die Geld anlegen und die darüber durch ihre Investitionen entscheiden, in ganz großem Maß entscheiden, wie viel CO2 praktisch ausgestoßen wird. Mhm. Und ich glaube, wir müssen uns angewöhnen, zielgruppenspezifisch zu reden und nicht von einem Wir.
Gut, aber es ist doch sicherlich nicht verkehrt, wenn jeder sich ein Stück weit hinterfragt und sagt, was kann ich tun, egal ob ich nun zu der Schicht der Wohlhabenden, der Reichen gehöre oder zu der Schicht der Mittelschicht, wie Sie gesagt haben, oder zu denen, die noch zu wenig haben. Ich glaube doch, vor der eigenen Haustür zu beginnen, ist nicht verkehrt. Das sagte ja zumindest auch gerade Frau Giesecke.
Ja, natürlich. Nur sind die Aufgaben jeweils andere. Okay. Als ein relativ armer Mensch, wo oft das Müllproblem ein zentrales ist oder in vielen Entwicklungsländern, dass die dann von ihrem Land vertrieben werden und dann eine Brandrodung vom Regenwald machen. Das ist eine ganz andere Form der Problematik, als viele Ressourcen zu verbrauchen und viel CO2 in die Welt zu setzen. Und die Mittelschicht, die eher an zu viel Konsum leidet, die ja auch, wo wir merken, es macht uns nicht mehr zunehmend glücklich, ständig mehr zu konsumieren und mehr unserer Zeit für Konsum zu verbrauchen. Alle Studien zeigen, das Glücksniveau wird dadurch nicht gehoben, aber der Stress wird dadurch größer. Also wo man sich dann kulturell tatsächlich fragen muss, wie geht man hier mit dieser Gruppe von Menschen
konkret um? Wir unsere ersten Hörer sind in der Leitung. Heute das Thema, das bisschen Bio bringt doch nichts. Etwas provokant gefragt, was hilft der Umwelt wirklich? Es gibt eine neue Studie vom Bundesumweltamt, auf die wir uns heute beziehen. Wir haben schon so ein bisschen gehört, was da drin vorkommt. Und wir wollen heute mal mit Ihnen diskutieren, was können wir wirklich tun, was unserer Umwelt nachhaltig hilft? Denn Hilfe braucht sie, denke ich. Und wir wollen ja alle, dass wir möglichst noch lange auf diesem Planeten leben. Vor allen Dingen unsere Kinder dann auch in einer gesunden Umgebung noch groß werden und leben können. Was hilft der Umwelt also wirklich? Wenn Sie mitdiskutieren wollen, ist die 08000 441777. 08000 441777 ist unsere kostenlose Servicetelefonnummer. Andreas Sommers aus Hennstedt-Ulzburg ist jetzt am Telefon. Guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend, Herr Kund.
Grüß Sie. Tja, Ihre Erfahrungen?
Also ich selber finde das Ganze sehr abgehoben und sehr theoretisch. Im ganz normalen Alltag, ich bin Wochenmarktbeschicker, es sind eher die ganz normalen Leute, die weder wohlhabend noch sonst was sind, die darauf achten, dass sie ordentliche Produkte kaufen. Bei meinen Kollegen, das sind meistens Bauern der Umgebung und sonst was alles, die bringen ihre Stofftaschen mit, die kommen mit dem Fahrrad. Das ist völlig selbstverständlich. Also während ich eher so bei Gruppen, die, ich sag mal, die hier so eher als wohlhabend dargestellt werden, eher eine Menge Lifestyle ausmache. Und das kann sich natürlich auch schnell wieder ändern, dieser Lifestyle. Heute sind es eben halt besondere Ernährungsformen oder besondere Lebensmittel, die sie nehmen. Morgen ist es dann wieder was anderes. Da würde ich dann tatsächlich den Herren und Damen dort zustimmen, dass das alles nicht so wirklich toll ist. Aber im Alltag muss ich ehrlich sagen, die meisten Menschen, und die haben noch nicht mal viel Geld, die ich so kennenlerne, achten eigentlich sehr darauf, dass das einigermaßen sozusagen die Kirche im Dorf bleibt.
Also ich glaube schon, dass das Umweltbewusstsein sich in Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich gesteigert hat oder dass es intensiver wurde.
Definitiv, ja, ja, ganz bestimmt. Und nur ist es eben eine ganz andere Gruppe, als die hier geschildert wird. Das sind wirklich so, das sind alte Menschen. Ich habe eine Kundin, die kommt immer, die bringt jedes Mal wieder eine Papiertüte mit und erzählt mir ja, für jede Papiertüte muss ein Baum gefällt werden. Das ist mag jetzt vom Hygieneamt her nicht besonders toll sein, aber das sind die ganz einfachen Menschen, die sich sehr viel Gedanken darüber machen und das durchaus auch leben. Die fliegen eben auch nicht unbedingt nach Südafrika oder sonst wohin.
Ja, schönen Dank, Herr Sommers, für Ihre Erfahrung aus dem Wochenmarkt. Ja, Michael Behlhartz, Mitarbeiter im Bundesumweltamt. Haben Sie auch das Gefühl aus Ihrer Sicht als Mitarbeiter des Amtes, dass sich in Deutschland durchaus schon ein bisschen was getan hat und dass wir eigentlich auf einem guten Weg sind, der ja vielleicht für Profis noch ein bisschen langsam zu gehen scheint? Aber ist die Richtung richtig und sind wir unterwegs in eine ja hoffentlich gute Zukunft?
Also ich denke, die Richtung ist auf jeden Fall richtig, wenn man denkt, was wir im Müllbereich geschafft haben in den 80er Jahren, dass wir wirklich dahin gekommen sind, zu sagen, einzelne Müllfraktionen zu trennen und wieder in den Recyclingprozess einzuspeisen, was wir in puncto Luftreinhaltung, Wassergüte geschafft haben, sind definitiv große Erfolge. Beim Thema CO2 haben wir noch einen Riesenweg vor uns, aber auch da gibt es erste Signale, wenn wir an die Energiewende denken. Durch die Umstellung unserer Stromversorgung auf erneuerbare Energien schaffen wir es eben, einen großen Brocken an CO2-Emissionen aus der Kohleverstromung wegzubekommen, ohne jetzt die große Verzichtsdebatte führen zu müssen. Insofern ja, die Richtung stimmt, aber das Tempo ist beileibe noch steigerungsfähig.
Dana Giesecke, wissenschaftliche Leiterin von Future 2 Stiftung Zukunftsfähigkeit. Muss Umweltbewusstsein in irgendeiner Form bunt und hip verpackt sein? Das heißt also, das, was wir gerade gehört haben, wenn das also so einen gewissen Lifestyle wiedergeht, wenn man sagt, okay, das ist doch cool, sich mit Bio zu beschäftigen, es ist doch cool, sich mit gesunder Ernährung zu beschäftigen, dann kriegt das gleich eine Breitenwirkung. Und wenn es eben nicht cool ist und nicht hip ist und nicht modern ist, dann fällt es ein Stück weit hinten runter im Bewusstsein der Menschen.
Also ich zucke immer gleich zusammen, wenn Lifestyle die Rede ist, weil meine Gedanken dann sofort wieder in Richtung Masse und Erschließung neuer Märkte und prinzipiell sind meine Erfahrungen, dass wenn irgendwas sich als im Kleinen ganz gut gezeigt hat, deswegen bin ich eigentlich auch über dieses Wochenmarktbeispiel sehr dankbar, wenn sich etwas im Kleinen gut gezeigt hat, dass es noch lange nicht heißt, dass wenn es dann also für die Lifestyle-affinen repariert wird und für einen Massenmarkt tauglich gemacht wird, also auch Beispiel jetzt im Kontrast zum Wochenmarkt, Bioprodukte in Plastik verpackt, die im Süden von Spanien hochgepäppelt werden, dann kann das Ganze, obwohl es nach außen Lifestyle ist, natürlich genauso schädlich sein wie ganz konventionelle Produkte.
Verstehe. Christoph Balz als Geschäftsführer von German Watch. Was macht die Politik möglicherweise zurzeit nicht richtig oder falsch? Denn man hat ja so das Gefühl gehabt, vor einigen Jahren, da wurden überall Windenergieanlagen gebaut und es wurden vor allen Dingen auch Solaranlagen gebaut, weil alle Menschen sagten, ja, einerseits tue ich da was Gutes, ich sammle Sonnenenergie ein und gleichzeitig verdiene ich da auch noch Geld mit und alle fanden das irgendwie klasse. Jetzt wird das wieder so eingebremst und kriegt so einen Schmuddelcharakter. Ist das irgendwie durchdacht? Da steckt ja gefühlt wenig Systematik hinter.
Also ich glaube nicht, dass die Sonnenenergie einen Schmuddelcharakter bekommt. In der Bevölkerung ist ungebrochen die Unterstützung dafür. Die Fördermaßnahmen oder der Rahmensetzung der Politik sind nicht mehr so, dass es sich so lohnt, dort hinein zu investieren, wie das vor einigen Jahren noch der Fall gewesen ist. Eine Umstellung war dringend notwendig, aber auf der anderen Seite wurde hier jetzt übertrieben. Ich bin fest von überzeugt, dass die Sonnenenergie in wenigen Jahren wieder eine weitere Welle des Siegeszuges durchführen wird. Sie wird so kostengünstig, dass es die günstigste Form der Stromerzeugung in Deutschland sein wird. Und wir sehen das jetzt schon in vielen Ländern dieser Welt, dass diese neue Welle ansteigt. Von dem her ist jetzt die Frage, wie das durch eine Rahmensetzung unterstützt werden kann. Eine Rahmensetzung, wo der Umstieg, wie gesagt, ein Stück weit gerechtfertigt war, aber jetzt die neue Rahmensetzung noch nicht so gelungen ist, dass die Bürgerenergiewende weitergehen kann.
Aber wir diskutieren jetzt ständig jetzt über die EEG-Umlage. Also es wird ja schon über die erneuerbaren Energien jetzt eher so ein Negativ-Touch erzeugt, so nach dem Motto, das kostet alles nur Geld und das ist wenig sinnvoll. Ich meine, es gibt ja tatsächlich wahrscheinlich auch fragwürdige Geschichten, dass da auf dem Meer groß Strom erzeugt wird, der dann aber gar nicht abgenommen werden kann. Da gibt es ja in der Tat Widersprüche, aber müsste nicht Politik so vorne weggehen und sagen, das ist unsere Richtung und folgt uns?
Ja, dann lassen Sie den Punkt doch mal anschauen. Das Energieeinspeisegesetz hat eingesetzt zu Zeiten, wo die Solarenergie noch sehr, sehr, sehr teuer gewesen ist. Und Deutschland hat es auf sich genommen, bewusst auf sich genommen, zu sagen, wir führen diese Technologien in den Markt ein, wir zahlen dafür einen Preis und dafür ist jetzt diese Technologie so kostengünstig geworden mit der deutschen Nachfrage und der chinesischen Massenproduktion, dass weltweit überall das zur kostengünstigsten Energieform spätestens 2025 geworden ist und jetzt schon in vielen Ländern ist. Mhm. Und damit haben wir einen riesen Anschub für die Energiewende weltweit gegeben. Jetzt, die neuen Anlagen sind nicht mehr das Problem. Wir tragen aber jetzt noch eine ganze Reihe von Jahren die Kosten dieser alten geförderten Anlagen mit uns herum. Das war sinnvoll, um diese Energiewende anzustoßen. Das ist der Preis, den wir dafür zahlen, aber einen, dem wir bewusst eingegangen sind und dem wir meines Erachtens einer der sinnvollsten entwicklungspolitischen Investitionen, die jemals in diesem Land getätigt worden sind.
Unser Thema heute: Was hilft eigentlich der Umwelt wirklich? Das Kaufen von Bioprodukten im Supermarkt ist sicherlich ein guter Schritt, wenn das denn wirklich Bioprodukte sind. Aber was können wir eigentlich Gravierendes tun, um der Umwelt dauerhaft zu helfen? Das ist das Thema, was wir uns heute vorgenommen haben. Zugegebenermaßen ein großes Thema für eine Stunde, aber wir wollen es einfach mal mit Ihnen gemeinsam versuchen. Wenn Sie mitdiskutieren wollen, ist die 08000 441777 Ihre Telefonnummer, kostenlose Service-Telefonnummer für Ihre Meinungen, Ihre Erfahrungen. Das wollen wir hören heute zum Thema: Das bisschen Bio bringt doch nichts. Was hilft der Umwelt wirklich? 08000 441777, die kostenlose Service-Telefonnummer. Carmen Röver aus Hildesheim, guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich habe schon gesagt, also Bioprodukte, erstmal, wenn man nicht viel Geld hat, dann ist das sehr teuer, dann kann man sich das gar nicht so leisten. Und ich habe halt einen Garten und habe jetzt angefangen, wieder vermehrt mir Gemüse und Früchte und sowas anzubauen. Und das ist erstens mal total lecker, das schmeckt viel besser und ist halt auch umweltschonend, weil wir hier in unserer Kolonie keine Gifte oder überhaupt sowas benutzen. Und dann habe ich mir auch angewöhnt, zum Beispiel wegen Papier, da mache ich mir auch immer Gedanken, die Elche tun mir immer so leid, die dann keine Moose mehr finden. Und da habe ich jetzt angefangen, ich nehme kein Klopapier mehr, sondern ich wasche mich, also mit dem Waschlappen. Mhm. Das ist also auch da dieses ständige Papierwust oder Papiertaschentücher. Da habe ich jetzt auch wieder mir so Stofftaschentücher, die kann man dann auswaschen. Aha. Das ist auch okay. Also man sollte vielleicht mehr so Sachen machen, die man halt früher auch gemacht hat.
Ne? Guter Hinweis.
Alles so ein bisschen in Vergessenheit geraten.
Ja. Dana Giesecke, ist das ein Einzelfall, Carmen Röver, oder gibt es mehr Menschen, vielleicht sogar eine große Mehrheit in Deutschland, die sich immer mehr jetzt auf so etwas besinnt und sagt, ja, wir wollen was tun und wir fangen tatsächlich vor der eigenen Haustür an oder sogar in den eigenen vier Wänden?
Ich finde das total klasse, was Frau Röver gemacht hat, nämlich einfach die Eigeninitiative ergriffen. Hat den ersten Schritt gemacht, hat jetzt Gemüse angebaut. Der zweite Schritt könnte vielleicht sein, in ihrer Gartenkolonie nach anderen Leuten zu suchen und so sich gegenseitig dieses Obst und Gemüse zu schenken oder zu tauschen. Auch diese Körperhygiene-Angelegenheit oder die Kritik an unserem Papierverbrauch in Sachen Toilettenpapier und Papiertaschentücher und ihre Lösung, die sie da findet, wo sie durchaus auch zu Recht behauptet hat, dass man auch mal in die Vergangenheit gucken kann, wie denn das unsere Großmütter gemacht haben. Wenn wir nach neuen sozialen Praktiken und Lösungen suchen, müssen wir nicht immer denken, dass es nagelneu ist. Es kann auch wieder hervorgeholt werden. Ja? Also beispielsweise meine Großmutter hat immer die Kartoffeln dann, wenn mein Großvater noch nicht zu Hause war, erstmal unter das Federbett gestellt. Ja? Sind ganz einfache Sachen, auf die man kommen kann, und man sollte eben nicht darin verharren, man kann nichts anders machen, sondern kreativ werden. Und statt depressiv.
Anna Herrmann aus Rendsburg, guten Abend.
Guten Abend.
Tja, ja. Frau Herrmann.
Ich muss also sagen, es sind etliche, die gleiche Richtung vertreten. Man kann wunderbar sparen, bewusst die Umwelt schonen, indem man nicht unbedingt der Wegwerfgesellschaft folgt. Ich selber kaufe biologisch, gehöre nicht zu den Großverdienern. Und kenne das aus meiner Kindheit, dass wir frisches Obst und Gemüse haben, und ich achte drauf, biologisch, möglichst biologisch dynamisch. Das ist zwar teurer, aber es hält besser, es sättigt besser, man braucht weniger. Und diese Erfahrung muss man eigentlich machen. Die Wertschätzung der Dinge, die ist besonders wichtig. Ich selbst habe ein Auto, das ist inzwischen 28 Jahre alt. Ich benutze es nur im Notfall, also selten. Es ist nachgerüstet, so gut es ging, das auf Kat. Und sonst gehe ich zu Fuß. Bewegung ist wichtig. Und sonst benutze ich Bus und Zug.
Was hat Sie zu diesem Umdenken oder zu diesem Denken gebracht? Waren Sie schon immer so eingestellt oder gab es irgendwie eine Initialzündung oder einen Initialmoment, wo Sie gesagt haben, ja, ab da ging das dann los?
Nein, ich bin von Hause aus. Mein Vater hat darauf geachtet. Wir hatten einen ganz großen Garten mit über 40 Obstbäumen. Ich habe immer frisches Gemüse gekriegt und frisches Obst. Das war ganz toll, auch noch im Krieg. Und er sagte immer, ernährt euch vernünftig, dann braucht ihr auch nicht so oft zum Arzt. Und ich habe das auch weitergemacht. Dann hatten wir Allergiefälle durch Fehlbehandlung bei meinen Kindern. Und da bin ich ganz speziell drauf gegangen. Denn man kann mit Ernährung, man sagt ja schon, 60% bessern oder sogar verhindern. Mhm. Also
hilft in vielerlei Richtung.
Ja, also ich wollte eigentlich Medizin studieren. Wir haben Mediziner in der Familie, aber ich habe einen Terrorangriff als kleines Kind erlebt, noch in den letzten Kriegstagen. Ja. Und wir haben, ja, in bitterer Not, mein Vater war in Norddeutschland Soldat. Und dadurch sind wir noch gerettet aus dem Kampfgebiet. Und ja, viele, viele glückliche Umstände dadurch lebe ich noch. Aber ich habe immer wieder festgestellt, auch bei meinen Kindern, das kam so spontan, dass mein Sohn mal sagt von einer Klassenreise, du Mami, wenn ich zu Hause 2 Brötchen esse, höchstens 3, dann bin ich nudeldicke satt. Aber wenn ich auf der Reise in einer Jugendherberge 5, 6 esse, habe ich immer noch Hunger. Und diese Feststellung kann man machen, wenn man wirklich, oder Besuch, wenn ich mal Kohleintopf kochte, da sagte mir eine Dame, also ich habe normalerweise nach Kohl Mahlzeiten grundsätzlich Magenprobleme. Und da sagt sie, bei Ihnen ist mir das nicht passiert.
Also man muss schon sehr gewissenhaft und sehr sensibel auch mit seiner Nahrung umgehen.
Ja, sollte man. Okay. Und wertschätzen und sparen. Nicht zu viel wegwerfen. Nicht alles da massenweise kaufen und dann wegwerfen.
Frau Herrmann, vielen Dank für Ihre Erfahrung. Mögen Sie lange gesund bleiben. Und ich denke, das ist animierend für viele unserer Hörerinnen und Hörer, vielleicht auch mal sich da sozusagen in diese Richtung zu entwickeln. Und Michael Bilharz als Mitarbeiter im Bundesumweltamt, ich habe ja gerade schon Frau Giesecke gefragt, die hat gesagt, ja, so sind tolle Dinge, aber was sind das aus Ihrer Sicht, der Sie das große Ganze betrachten müssen, sind das einzelne Positivbeispiele oder haben wir nicht tatsächlich in Deutschland mittlerweile so einen Trend, dass die Leute tatsächlich wissen, die Menschen in Deutschland wissen, wir können nicht mehr so weitermachen, wie wir in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten gearbeitet haben. Wir müssen gegensteuern und wir fangen vor unserer Haustür an unseren eigenen 4 Wänden an.
Ich denke, das sind viele tolle Beispiele, tolle auch Experimente, die wir brauchen. Es ist aber ein bisschen immer so wie beim Abitur. Das sind so viele Fächer, wenn man in einem Fach gut ist und kreativ, heißt es ja noch lange nicht, dass man die ganzen anderen Fächer im Blick hat. Das heißt, für eine gute Abitursnote muss man gut sein in den Hauptfächern, Mathe, Deutsch, Fremdsprache. Und so ist es im Umweltschutz letztendlich auch. Die Gesamtbilanz im Blick zu haben, müssen wir bei den Hauptthemen, und das ist Mobilität, das ist Bauen und Wohnen, das ist die Ernährung, müssen wir alle zusammen im Blick haben. Und da ist klar, dass der Einzelne das nicht alleine leisten kann, sondern die Politik muss da, soweit es geht, entsprechende Rahmenbedingungen setzen, Hilfestellungen anbieten und das heißt vor allem Preise auch so gestalten, dass die Preise die ökologische Wahrheit sagen und nicht das umweltschädliche Produkt billiger ist als das umweltfreundliche. Hm. Da müssen wir politisch dran arbeiten und versuchen, dass dann auch das Einkaufen wieder einfacher wird.
Sind Sie von Politik enttäuscht in den letzten Jahren?
Nicht pauschal. Ich denke, Sie haben es vorhin angesprochen, bei den erneuerbaren Energien hat man seinen eigenen Erfolg unter den Scheffel gestellt und ausgebremst. Das heißt, die Energiewende geht inzwischen vor allem in weltweit bei der Solarenergie vonstatten. In Deutschland hat man es gedeckelt. Dasselbe erleben wir gerade bei der Windenergie. Das ist in gewisser Weise traurig. Andererseits gibt es auch wieder neue Lichtblicke. Es gibt jetzt beispielsweise das nationale Programm für nachhaltigen Konsum, wo die Politik über alle Ressorts hinweg sich zumindest klar positioniert, sagt, ja, wir müssen da stärker vorangehen, wir müssen da mehr tun.
Rebecca Scholz aus Hamburg, guten Abend.
Guten Abend.
Abend.
Also, ich habe beobachtet, dass ein gewisses Umweltbewusstsein das eigentlich noch fehlt. Ich erinnere mich ganz doll an den letzten Herbst, kam ja die Geschichte mit den manipulierten Abgasen. Mhm. Und wenn die Leute, die Autobesitzer, ein Basisbewusstsein gehabt hätten für die Schädlichkeit dessen, was ihre Autos produzieren, dann hätten die gesagt, kollektiv, ich lasse mein Auto jetzt stehen und kaufe mir eine Jahreskarte für den öffentlichen Verkehr. Mhm. Das ist aber nicht massal geschehen. Sie haben es einfach nicht gemacht. Mhm. Die Politik hat auch nicht reagiert. Die hat auch nicht gesagt, Leute, lasst eure Autos stehen. Ihr kriegt einen Zuschuss für eure Jahreskarte für den öffentlichen Verkehr. Nein, gar nichts passierte. Es war alles bestens. Die Leute, die durften weiterhin mit ihren Autos fahren und sie tun es. Und jeder weiß, wie sehr sie damit die Gesundheit ihrer Mitmenschen beschädigen und das Milieu belasten zusätzlich. In einem viel höheren Maße, als es vorher gedacht war. Mhm. Ein richtiges Entsetzen habe ich in Deutschland nicht gemerkt. Alle schimpfen auf die Autokonzerne und so weiter, aber deren Verkaufsziffern sinken nicht. Mhm.
Also Sie meinen auch, es müsste von der Politik doch ein bisschen mehr Druck erzeugt werden. Wir haben auch in der Tat in diesem Zusammenhang einige Mails bekommen, beziehungsweise vor allen Dingen auch eine Facebook-Nachricht, die kommt von Burkhard Ziemers. Er sagt, Mehrwertsteuer umgestalten zu einer Ökosteuer, Kriterien dafür Energieaufwand, Tierwohlqualität, Rohstoffverbrauch, Giftigkeitsindex, Naturschädlichkeit, Gerechtigkeitsbemessung, Recyclingqualität und andere Kriterien, notwendige Kriterien, die ergeben dann einen differenzierten Grundwert, nachdem die Steuer erhoben wird. Je mieser die Ökobilanz, desto höher die Steuer, ohne Grenze nach oben. Christoph Balz, ist das aus Ihrer Sicht als Geschäftsführer bei Germanwatch, ist das ein Schritt, der vermittelbar wäre und der sinnvoll wäre?
Ich glaube, dass durchaus vermittelbar ist, dass wir ein Preissystem brauchen, wo die Preise die ökologische Wahrheit sagen. Mhm. Ich glaube, das bekommt man hin. Wie das dann im Detail gemacht wird, da gibt's, kann man über viele Ansätze diskutieren, aber erstmal dieses Grundprinzip sollten wir endlich in der Politik umsetzen. Dadurch wird ja dann auch, wie das jetzt bei dem Vorschlag vorgesehen ist, die steuerliche Entlastung an anderer Stelle möglich. Ich glaube in der Tat, dass viele Menschen bestimmte dieser Big Points, wodurch sie das Klima belasten, nicht mit im Blick haben. Mir fällt das ganz besonders stark beim Thema Flugreisen auf, wo viele, wenn sie mal schnell nach Asien fliegen, nicht sehen, dass sie damit für 2 Jahre ihre gesamte Treibhausbilanz versaut haben. Mhm. Davon kaum ein Bewusstsein da ist, und gerade bei der jüngeren Generation, das zum Lebensstil heute mehr oder weniger dazugehört, zumindest wenn es dann um die Mittel- und Oberschicht geht. Mhm. Und hier muss die Politik eingreifen preisliche Signale setzen. Ansonsten wird sich das nicht von selber umdrehen. Und das ist dringend notwendig, sonst sind die gerade beschlossenen Klimaziele von Paris, den Temperaturanstieg unter 2 bis 1,5 Grad zu halten, überhaupt nicht umsetzbar.
Trotzdem, Tana Giesecke, das wirkt ja doch so ein bisschen spaßverderbend und vor allen Dingen möglicherweise auch die Wirtschaftlichkeit von Unternehmen torpedieren, wenn man sagt, okay, also wir können nicht mehr mit Asien Geschäfte machen, weil wir können da gar nicht mehr hinfliegen. Das ist in Deutschland nicht mehr möglich oder es wird gedeckelt oder wie auch immer. Ist das realistisch, dass wir sagen, wir müssen auch auf Flugreisen verzichten oder wir müssen Flugreisen so weit reduzieren, dass wir da in einem bestimmten Level bleiben? Das scheint doch zunächst mal wirklich sehr weitgehender Eingriff in viele Bereiche des täglichen Lebens.
Also diese beiden Zuschauermeldungen haben ja wunderbar illustriert, dass es doch tatsächlich so scheint, als würden wir eine nachhaltige Welt suchen, aber irgendwie dennoch insgeheim hoffen, dass wir sie niemals finden werden. Also ich denke, dass tatsächlich mit diesem Verzicht und mit dem Weniger wirklich sehr gehadert wird und zwar in ganz vielen Bereichen, ob jetzt im privaten Konsum, also im Wohnen, Heizen, Kleidung, großes Thema, Ernährung hatten wir schon, also auch unsere Art, wie viel und was wir essen, ist auch ein großes Thema. Mobilität hatten wir schon. Aber natürlich auch nicht nur auf Seiten des Konsums kann man was verändern. Man kann genauso gut und muss auch genauso gut eben auf Seiten der Produktion was verändern. Herr Bielhardt und Herr Balz haben es schon beide angesprochen. Die echten Kosten müssen bezahlt werden für unseren, wer weiter so extensiv konsumieren will, muss dafür bezahlen. Und die Politik hat viel Handlungsspielräume, sie kann Rahmenbedingungen setzen, sie kann es nachhaltigen oder besser wirtschaftenden, besser im Sinne im Gemeinwohl orientiert wirtschaftenden Unternehmen bessere Voraussetzungen schaffen, als sie es bisher tut. Und es gibt auch auf der produzierenden Seite viele Beispiele mittlerweile, wie Produzenten hier lokal produzieren oder in Europa oder zumindest eben die Liefer- und Wertschöpfungsketten nachvollziehbar gestalten.
Thema heute in der Redezeit. Das bisschen Bio bringt doch nichts. Eine etwas provokante Feststellung. Was hilft der Umwelt wirklich? Wollen wir mit Ihnen diskutieren? Was tun Sie selbst vielleicht? Welche Ideen haben Sie? Ich habe gleich noch eine sehr interessante Idee, die wir per Mail bekommen haben. Wir sind ja, wie gesagt, bei Facebook vertreten mit der Redezeit. Da können Sie uns natürlich auch den einen oder anderen Post schicken oder eben das Ganze auch über E-Mail bei uns hier. Und wir werden da gleich noch zu kommen. Ich will nochmal die kostenlose Service-Telefonnummer sagen. Das ist die 08000 44177. 08000 44177. Ihre Meinung zum Thema, was hilft der Umwelt wirklich? Günther Gleber aus Nörten-Hahnberg am Telefon. Abend.
Schönen Abend.
Ja, lieben Gruß nach Südniedersachsen.
Genau. Ja, meine Überlegung war, ich verfolge diese Entwicklung im Grunde schon eine ganze Weile mit. Ich werde dieses Jahr 70. Und mir ist aufgefallen, dass ein ganz enormer und massiver Trend im Gange ist, hin zur Manipulation der Menschen als Kunden hin zum Konsum. Und mit dem Ergebnis, dass wir immer mehr Unsinniges im Grunde konsumieren. Und da ist ein Teufelskreis aus meiner Sicht in Gang geraten, der nicht so locker zu stoppen ist, auch nicht dadurch, dass man jetzt diesen Empfehlungen mit was weiß ich, Öko und so weiter folgt, sondern das ist eine Sache, die muss in den Köpfen stattfinden, es muss ein Bewusstseinswandel stattfinden, dass man begreift, was da abläuft, was da mit einem passiert, wie man im Grunde genommen instrumentalisiert wird zum Konsumenten und welche fatale Wirkung das hat. Und wenn man sich dann mal vorstellt, welche aus meiner Sicht marginalen Fächer heutzutage in den Schulen unterrichtet werden, dann wäre das aus meiner Sicht ein Thema, was eine ganz andere Kategorie hätte und auch eine ganz andere Größenordnung. Wenn man endlich mal wieder dahin kommt, den Dingen auf den Grund zu gehen und sich nicht so veroberflächlichen zu lassen. Also es gibt ja Lebensregeln, die sind schon 3000 Jahre alt, meinetwegen vom Orakel von Delphi. Da steht nicht nur erkenne dich selbst, sondern da steht auch sei bescheiden. Und wo ist das heutzutage geblieben?
Interessanter Hinweis.
Unsere Volkswirtschaft wird zusammenbrechen.
Michael Bielhardt vom Bundesumweltamt, ist das ein Ansatz zu sagen, wir machen Umweltkunde in der Schule? So werden Schülerinnen und Schüler sehr früh schon sensibilisiert für einen umweltgerechteren Umgang mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, mit der Umwelt, die uns zur Verfügung steht und die wir erhalten wollen?
Auf alle Fälle. Ich denke, Umweltschutz ist ein zentrales Thema und hat ja auch inzwischen Eingang in viele Schulfächer gefunden. Ein Fach Konsumerziehung fehlt noch, aber auch da gibt es aktuell Diskussionen in der Kultusministerkonferenz, das zu ändern, und das unterstützen wir.
Bei Ihnen läutet jetzt gerade der Gong. Sie hatten ja schon darauf hingewiesen im Vorgespräch, dass jetzt das Bundesumweltamt gleich schließt, aber Sie bleiben trotzdem noch am Telefon, ne?
Ich bin noch dabei, ja, bis zum Ende.
Ja, eine E-Mail bekommen von Jochen Ditzel aus Hannover, niedersächsischer Landeshauptstadt. Ich bin kein Freund von Reglementierung, schreibt er, aber Appelle an die Vernunft der Menschen haben bisher leider überhaupt nichts gebracht. Daher benötigen wir dringend eine Art personenbezogenes Emissionskonto. Jeder Bürger bekommt eine jährliche Emissionsmenge zugestanden, und sobald diese überschritten ist, beziehungsweise sobald die überschritten sind, zum Beispiel Reisen per Flugzeug, gehen dann nicht mehr. Das Auto muss stehen gelassen werden und auch der Stromverbrauch muss pro Person begrenzt werden. Außerdem müsste man auf Konsumartikel eine Umweltsteuer erheben. Das hatten wir gerade. Es wäre auch wichtig, dass auf den Verpackungen ein Hinweis bezüglich der für das Produkt angefallenen Emissionen angebracht wird. Sehr weitreichende Reglementierungen. Aber ist das ein Schritt in die richtige Richtung, Christoph Balz?
Ich glaube, dass wir einen Instrumentenmix brauchen, wo wir aber gleichzeitig schauen müssen, dass der so freiheitsförmig bleibt wie möglich, verschiedene Lebensstile möglich bleiben, die aber alle mit den notwendigen Klimazielen vereinbar sind. Aber es gibt dabei dann die Technikfreaks, die versuchen, das über möglichst viel Technikeinsatz zu lösen. Es gibt die, die sagen, weniger ist mehr und die auf einen sehr einfachen Lebensstil dabei mitgehen. Wir können beide gut gebrauchen als Innovatoren für einen neuen Lebensstil. Von dem her sind eher Rahmensetzungen geeignet, die die Freiheit lassen zwischen dem einen und dem anderen. Das ist zum Beispiel, wenn die Preise die ökologische Wahrheit sagen. Das ist aber auch, wenn dann Regulierungen kommen, die den technischen Fortschritt voranbringen, die Energieeffizienz ermöglichen, wie jetzt zum Beispiel die LEDs, die die Glühbirnen ersetzen in weiten Teilen der Welt, den Stromverbrauch für die Beleuchtung drastisch reduziert haben.
Aber von so einer, was sagte unser Hörer hier gerade, so einer Emissionskonto oder so halten Sie nichts, ist wahrscheinlich auch schwer nachzuprüfen, oder?
Dass das für jede Person gemacht wird, kann ich mir in dieser Form nicht vorstellen, weil ich das für eine sehr bürokratische und einschränkende Form finde der Regulierung. Den Grundgedanken dahinter, dass jeder einen Lebensstil entwickeln sollte, auch wenn es ein pluralistisch sehr unterschiedlicher sein kann, der mit den Klimazielen vereinbar ist, den teile ich.
Dana Giesecke, bei Ihnen habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, Sie sagen, ja, man muss an die Menschen appellieren, man muss denen auch das Gefühl geben, das ist schon was Sinnvolles, was sie da tun, dann fühlen sie sich auch wohler, weil sie sagen, es ist ja für eben eine Umwelt, in der wir auch länger leben können, in der auch unsere Kinder länger leben können. Was halten Sie denn von gesetzlichen Regelungen?
Also erstmal würde ich korrigieren wollen, dass ich appelliere, also gar nicht, ganz im Gegenteil. Also die Stiftung Futur 2 erzählt kleine, Freude und Spaß machende Geschichten über ein anderes Produzieren und Konsumieren.
Also sie animieren und schon auf eine
Nette. Animieren schon, aber nicht appellieren. Und du sollst oder ja. Könntest. Aha, okay, im Konjunktiv kann man das ja auch formulieren. Nein, das sind einfach Beispiele, dass wir Alternativen haben zu dem, was wir gerade leben. Und zwar eben in ganz unterschiedlichen Bereichen, individuell, kollektiv und auch politisch, gemeinsam. Und diese Geschichten spürt diese Stiftung Futur 2 in die Zivilgesellschaft mit der Hoffnung, dass es Nachahmer gibt, die sagen, ja, das macht Sinn und jetzt fangen wir mal an, was anders zu machen im Kleinen, wie es vorhin eben auch von den beiden Zuhörerinnen erzählt worden ist, vor der eigenen Haustür, in der eigenen Gartenkolonie, in der eigenen Nachbarschaft. Oder eben das berühmte Sandkorn im Getriebe am Arbeitsplatz zu sein. Solche Geschichten gibt es auch. Und ich würde auch eher gegen eine zu starke Reglementierung. Ich wünsche mir eher von der Politik, dass es guten Projekten und einem guten Unternehmertum es nicht schwerer gemacht wird, sondern dass nachhaltige Ambitionen und Tätigkeiten es in unserer eben strukturell nicht nachhaltigen Gegenwart es nicht noch schwieriger gemacht wird, als sie es sowieso schon haben. Das wäre mein Wunsch.
Ja, ja. Okay. Reinhard Heine aus Hamburg, guten Abend.
Schönen guten Abend. Ich wollte nur dazu beisteuern, warum wird immer auf den Verbraucher, immer auf den Endverbraucher die Frage gestellt, ob Biokauf hilft oder nicht. Die Frage müsste eigentlich lauten, warum bremst der Staat das immer aus? Beispiel, man könnte ja die CO2 gewaltig senken, wenn die Kerosin-Subventionen eliminiert wird. Dann wird die Flugreise wieder teurer, dann wird dann zum Beispiel Airbus weniger gebaut und die Mittelmeerstaaten, die sammeln rum, die Kunden bleiben aus. Also wird das arbeitet der Staat ja für die CO2-Steuerung. Der Staat müsste mehr machen, aber nicht nur einzeln, sondern gemeinsam, EU zum Beispiel und USA zum Beispiel. Nicht, dass die alle wieder verlagert werden. Da meint sie, wenn das Daten mehr schaffen können, dann können wir CO2 viel mehr denken.
Michael Behlhardt, ja, können wir im Grunde für unsere Umwelt nur dann etwas tun, wenn wir tatsächlich viel globaler denken und wirklich übergreifende Lösungen finden? Sie haben ja vorhin auch eigentlich schon gesagt, dass natürlich jede einzelne Maßnahme eine gute Maßnahme ist, aber das ganze Große muss eigentlich wirken. Und was Herr Heiner gerade angesprochen hat, geht ja in diese Richtung.
Genau. Also dass jede einzelne Maßnahme ist zu hinterfragen in Bezug auf meine Möglichkeiten. Ich als Einzelner kann 11 Tonnen CO2 einsparen oder keine Tonne CO2 einsparen. Als Staat habe ich andere Möglichkeiten. Auch da muss ich fragen, was sind effektive Maßnahmen für den Umweltschutz? Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist so eine Maßnahme. Die Erhöhung der Sanierungsrate von Gebäuden wäre eine Maßnahme. Die deutlichere Besteuerung von Kraftstoffen, gerade nach diesem Skandal, dass die Autoindustrie jahrelang Lug und Trug verbreiten kann, ohne jetzt abgestraft zu werden. Auch da muss man staatlicher Seite fragen, da wäre mehr möglich. Aber natürlich sind auch die Grenzen der nationalen Politik gegeben. Das heißt, wir müssen dann unsere Möglichkeiten einbringen im Rahmen von UN-Versammlungen, im Rahmen, wie es in Paris geschehen ist, bei internationalen Klimaverhandlungen. Und den Rückenwind dann aber wieder nutzen, um ihn runterzubrechen, auf Staatsebene, auf kommunale Ebene und eben auch auf Haushaltsebene. Ein kleines Beispiel, wenn ich für 230 Euro freiwillige Kompensationsdienstleistungen zahle, habe ich mit einem Schlag 11 Tonnen CO2 eingespart. Das sind Möglichkeiten, die ich als Einzelner habe. Das ist genau mein Durchschnittsverbrauch als Deutscher, den ich pro Jahre an CO2-Emissionen produziere. Wenn ich solche einfachen Möglichkeiten habe, dann kann ich nicht nur nach oben zeigen, auf die anderen, sondern da muss wirklich jeder nach seinen Möglichkeiten seinen nächsten Schritt kritisch betrachten.
Ja. Herr Barth, Sie wollten was ergänzen, habe ich das richtig gehört?
Denn in der Studie sind ja sehr schön diese Big Points herausgearbeitet. Ne? Flugverkehr, Auto, Wärmedämmung, Ökostrom, vegetarische oder Bioernährung. Und genau dort müsste die Politik ansetzen mit entsprechender Rahmenbedingung, dass wenn der Einzelne hier handeln will, dass er nicht gegen eine schiefe Ebene ständig anlaufen muss und die Luft verliert dabei, Luft und Lust, sondern dass die schiefe Ebene gerade gestellt wird, dass es leichter wird, dort mit hinzugehen. Das ist die Aufgabe der Politik und da das international leichter fällt, würde die G20, die nächstes Jahr in Deutschland ausgerichtet wird, hierbei eine ganz wichtige Rolle spielen können. Dass jetzt die Implementierung des Paris-Abkommens von diesen G20-Staaten, die zusammen fast 80% der globalen Treibhausgasemissionen diese 20 Länder verursachen, jetzt eine Implementierungsstrategie bis 2050 gerade für diese Big Five, diese großen fünf Probleme vorgelegt wird, wie sie bis 2050 um 80-95% die CO2-Emissionen verringern wollen. Das ist es, um was es geht, wenn man die Paris-Ziele erreichen will. Mhm. Damit wären die großen Wettbewerbsprobleme im Wesentlichen ausgeräumt. Und ich sehe mit Freude, dass wir zumindest eine Diskussion darüber bekommen, ob die G20-Staaten ihre CO2-Reduktionspläne im nächsten Jahr ankündigen, vorzulegen bis 2018. Hm.
Wir haben noch eine E-Mail bekommen, die geht ein Stück weit in dieselbe Richtung. Udo Siegmund aus Wes hat uns geschrieben, politische Entscheidungen zeigen oftmals das Gegenteil von dem, was von der Bevölkerung gefordert wird. Es wird der Anschein erweckt, es kann durch unser Verhalten die Welt gerettet werden. Es würde mich mal interessieren, wie groß denn der Anteil der Schadstoffe auf den privaten Bereich entfallen und wie groß der Anteil der Industrie ist. Und er schreibt auch, es wird dem Individuum ein schlechtes Gewissen eingeredet, es fehlt jedoch an entscheidenden Maßnahmen. Beispiel, es soll gespart werden, jedoch werden ständig neue Märkte gesucht, um das Wachstum zu steigern. Zum Beispiel für den Bereich Auto- und Flugzeugindustrie. Durch die Befindlichkeit einiger weniger wird immer noch ein Shuttle-Service Berlin-Bonn, Bonn-Berlin aufrechterhalten. Und der Fernverkehr ist immer noch nicht ordentlich auf die Schiene gelegt worden. Also es gibt in der Tat Widersprüche in sich, die unseren Hörern hier auch aufgefallen ist. Und Claudia Schröder aus Hamburg schreibt uns, für mich ist es nicht relevant, ob Bio was bringt. Für mich ist wichtig, dass ich Verantwortung dafür trage, in welcher Welt ich leben möchte. Möchte ich Tierprodukte zum Schleuderpreis? Muss ich auch Massentierhaltung, genveränderte Futtermittel, weite Transport in Kauf nehmen? Möchte ich billiges Obst? Bin ich auch für Monokultur und Kontakt mit Schadstoffen bei den Erntehelfern verantwortlich ist? Vieles schmeckt mir nicht mehr, seit ich mir Gedanken darüber mache. Ich glaube, das sind nochmal zwei E-Mails gewesen, die ein Stück weit auch den Verlauf unserer Diskussion heute wiedergegeben haben. Ich würde von unseren Gästen nochmal ganz gern wissen, wie sehen Sie denn so die nächsten Schritte in eine hoffentlich umweltverträglichere, engagiertere Zukunft vor der Haustür und global, Michael Bilharz. Sie haben mit Ihrer Studie ja nochmal so ein bisschen Aufhorchen erzeugt. Was glauben Sie, wird sich möglicherweise in den nächsten Jahren, Monaten ändern? Gibt es da konkrete Hoffnungen? Wenn es geht, eine kurze Antwort. Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit.
Also was wir vor allem versuchen, ist auf nationaler Ebene das Thema umweltbewusster Konsum auch als Ziel zu verankern im Rahmen der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Da hoffen wir, dass wir das schaffen, dass die Politik sich da explizit bekennt. Erstens und zweitens, dass wir den Erfolg, die Marktdurchdringung mit grünen Produkten auch messen können und überprüfen können.
Christoph Balz, als politischer Geschäftsführer bei Journal Watch, was glauben Sie, wird in den nächsten Jahren passieren? Was muss passieren? Wird uns vielleicht die Realität plötzlich vor ganz andere Aufgaben stellen? Müssen wir dann schneller reagieren?
Ich glaube, dass der Druck, schneller zu reagieren, ständig zunimmt. Mhm. Wir sehen zum Beispiel jetzt gerade, dass Norwegen beginnt zu reagieren. Dort sollen ab 2025 keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden. Das sind radikale Schritte, die dringend notwendig sind, um die Klimaziele zu erreichen. Und solche Unterstützung für die Einzelnen brauchen wir, wenn wir die Ziele erreichen wollen. Dann haben wir auch gute Chancen, zu einem nachhaltigen Konsum zu kommen, wenn die Politik hilft, diese Rahmenbedingungen zu setzen.
Dana Giesecke, wissenschaftliche Leiterin von Futur 2, Stiftung Zukunftsfähigkeit.
Ja, ich würde sagen, wir sollten aufhören zu hoffen, dass alles wieder gut wird oder dass es vielleicht reicht, nur unsere Welt grün anzustreichen und auf unsere Konsumprodukte irgendwie Öko oder Bio draufzuschreiben, sondern dass es um tatsächliche Veränderungen geht, um eine kulturelle Veränderung. Und dass dazu eben auch eine innere Haltung, das Umweltbewusstsein, was heute eben viel besprochen worden ist, erforderlich ist, dass alles wird viel Kraft und viel Anstrengung bedürfen und jeder Einzelne, aber auch wir kollektiv sollten uns ernst nehmen.
Vielen Dank an unsere Gäste, vielen Dank Ihnen für Ihre Anregungen. Christoph Balz war heute Gast bei uns, politischer Geschäftsführer bei German Watch. Dana Giesecke, wissenschaftliche Leiterin von Futur 2 in der Stiftung Zukunftsfähigkeit, gerade gehört. Und Michael Bilharz, Mitarbeiter im Bundesumweltamt, Autor von Keypoints, nachhaltigen Konsums. Wir haben diskutiert über das Thema, das bisschen Bio bringt doch nichts, was hilft der Umwelt wirklich? Ich glaube, ein paar interessante Anregungen waren drin, aber die müssen natürlich auch umgesetzt werden und das obliegt dann allen auf allen Ebenen. Die Redaktion der Sendung heute hatte Petra Lehnert. Thema morgen in der Redezeit. Wie offen ist eigentlich der Arbeitsmarkt, wenn Flüchtlinge einen Job suchen? Da wird ja viel drüber gesprochen. Und wir wollen morgen mal nachfragen, wie offen ist der Arbeitsmarkt für Flüchtlinge? Sie können wie immer morgen ab 20.30 Uhr anrufen oder sich ab sofort im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Morgen ab 20.30 Uhr anrufen oder ndr.de/redezeit. Ihre Meinung zum Thema, wie offen ist der Arbeitsmarkt? Ihre Erfahrungen zum Thema, wenn Flüchtlinge einen Job suchen? Das ist das Thema morgen in der Redezeit. Wir vom Team der Redezeit wünschen Ihnen jetzt einen schönen Abend. Und bei uns geht's weiter mit Jess und Sarah Seidel hier auf NDR Info.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.